SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert mittlerweile seit fast 3,5 Jahren und US-Präsident Donald Trump würde ihn lieber heute als morgen beenden. Doch seit Monaten tritt er mit seinen Bemühungen um eine Waffenruhe oder ein Friedensabkommen auf der Stelle. Gestern war der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Moskau beim russischen Staatschef Wladimir Putin und am Abend unserer Zeit sagte Trump bei einem Pressegespräch im Weißen Haus, es besteht eine gute Chance, dass es sehr bald zu einem Treffen mit Putin kommt. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Von einem Durchbruch wolle er aber nicht sprechen, so der Präsident. Zuvor hatte das Weiße Haus erklärt, die Russen hätten den Wunsch nach einer Zusammenkunft geäußert. Der Präsident sei offen dafür, genauso wie zu einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef. Gestern hatte Putin Trumps Gesandten Witkoff im Kreml empfangen. Fast 3 Stunden lang sprachen beide miteinander. Trump nannte das kurz danach ein äußerst produktives Treffen, allerdings ohne sich zu Einzelheiten zu äußern. Sein Außenminister war vorsichtiger. Er wisse nicht, ob sich Trump und Putin bereits in der kommenden Woche treffen würden, sagte Marco Rubio. Das hänge zunächst von weiteren Fortschritten ab. Ein Telefonat der beiden Präsidenten sei derzeit nicht geplant. Und ob die USA morgen Sanktionen gegen Russlands Handelspartner verhängen werden, das entscheide sich in den nächsten 24 bis 48 Stunden, so Rubio.
Und damit zum Zollstreit, den Donald Trump angezettelt hat. Brasilien will sich als erstes Land der Welt vor der Welthandelsorganisation gegen die Strafzölle der USA wehren. Nach Angaben der Regierung wurde die WTO offiziell um die Aufnahme von Konsultationen mit den USA gebeten. Auf alle brasilianischen Waren fallen seit Mitternacht 50% Zölle an. Seit Mitternacht gelten auch die neuen US-Zölle auf Einfuhren aus der Europäischen Union sowie weiteren Ländern. Für die EU gilt für die meisten Produkte ein Aufschlag von 15%. Das ist weniger als von US-Präsident Trump zunächst angedroht, aber ein Mehrfaches des jahrelang geltenden Zollsatzes. Die deutsche Wirtschaft erwartet deshalb Nachteile. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland rechnet wegen der neuen US-Zölle mit zusätzlichen Belastungen im transatlantischen Handel. Das geht aus einer Umfrage der deutschen Industrie- und Handelskammer hervor. Besonders Unternehmen mit direktem US-Geschäft erwarten Beeinträchtigungen. Aus Sicht von DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow zeigt das, dass der kürzlich ausgehandelte Zolldeal der EU mit den USA für viele Unternehmen eine bittere Pille ist, auch wenn er politisch wohl notwendig gewesen sei. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche setzt auf Nachbesserungen. Es werde sich hoffentlich auch in den USA die Erkenntnis durchsetzen, dass Zölle schädlich für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks seien.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will die Kontrollen an den deutschen Grenzen verlängern. Im Podcast Table Today sagte der CSU-Politiker, es werde sowohl die Kontrollen als auch Zurückweisungen über September hinaus geben. Außerdem arbeite die Bundesregierung an weiteren Abschiebeflügen nach Afghanistan und Syrien. Bundesarbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas von der SPD hat die Rentenpläne der Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. Das Kabinett hat unter anderem beschlossen, das Rentenniveau bis 2031 bei 48% festzuschreiben und die Mütterrente zu erweitern. Den Vorwurf, die Generationengerechtigkeit werde dadurch geopfert, hat Baas in den ARD-Tagesthemen zurückgewiesen.
Also zum einen haben natürlich auch die Jüngeren etwas davon, dass ihre Eltern nicht in Altersarmut landen. Und wir haben ja auch Elemente noch vorgesehen, die auch der jungen Generation zugutekommen. Ich erinnere an die Frühstartrente, wo wir für Kinder von 6 bis 18 Jahren jetzt ja schon ansparen wollen, damit sie hier eine private Säule aufbauen können. Und die Betriebsrente soll noch dazukommen, eine weitere Säule, die wichtig ist, um die gesetzliche Rente zu ergänzen.
Bundesarbeits- und Sozialministerin Baas. Beipackzettel für Medikamente könnten in Europa bald verschwinden und durch QR-Codes abgelöst werden. Keine gute Idee, sagt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Deren Präsident Preis erklärte den Funke-Zeitungen, jeder müsse sich barrierefrei über seine Medikamente informieren können. Auch zum Beispiel ältere Menschen, das sei gerade in Notfällen wichtig. Hintergrund ist eine geplante Reform des EU-Arzneimittelrechts, die die europäischen Pharmaunternehmen wettbewerbsfähiger machen soll. Der Juli dieses Jahres war nach EU-Angaben der drittwärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen. Messungen der EU-Klimaagentur Copernicus zeigen, dass die weltweite Durchschnittstemperatur im Juli bei 16,7 Grad Celsius lag. Etwas niedriger als in den vergangenen beiden Jahren. Andreas Meyer-Feist hat die Zahlen für Europa.
Hier lag die Juli-Temperatur bei etwas über 21 Grad. Mitteleuropa verzeichnete unterdurchschnittliche Temperaturen, aber Hitzewellen gab es in Südeuropa und Skandinavien. Laut Copernicus ist die jüngste Serie globaler Temperaturrekorde damit vorerst vorbei. Das bedeute aber nicht, dass der Klimawandel zum Stillstand gekommen sei. Das habe auch der Juli gezeigt, mit seinen Gegensätzen zwischen extremer Hitze und katastrophalen Überschwemmungen.
In mehreren Ländern Europas kämpfen Feuerwehrleute gegen Waldbrände, auch in Italien und Portugal. In Frankreich hat das Innenministerium ein Feuer im Süden des Landes als das größte seit 1949 bezeichnet. In Spanien melden die Einsatzkräfte jetzt vorsichtig Entwarnung um den Urlaubsort Tarifa. Evakuierungen wurden aufgehoben, berichtet Spanien-Korrespondent Marc Hoffmann.
Die über 1500 Betroffenen konnten bereits am Abend wieder zurückkehren in ihre Hotels, Wohnungen und auf die Campingplätze. Die Regionalregierung bezeichnete das Feuer in der Urlaubsregion bei Tarifa am Abend als stabilisiert. Allerdings sei das Feuer nicht vollständig gelöscht. Feuerwehrleute sind daher weiter im Einsatz, auch die Nacht hindurch. Angesichts extrem hoher Temperaturen und anhaltender Trockenheit gilt in weiten Teilen Spaniens eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Auch im Norden, in Galizien, kämpfen Einsatzkräfte gegen größere Waldbrände.
Gut 7 Monate vor der Landtagswahl verzeichnen fast alle Parteien in Baden-Württemberg einen Zuwachs an Mitgliedern. Laut den Zahlen der Landesverbände haben Grüne, AfD und Linke besonders viele neue Mitglieder gewonnen, während es bei CDU, SPD und FDP nur einen minimalen Anstieg gab. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Clara Hofmann.
Den Grünen sind nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr so viele neue Mitglieder beigetreten wie in keinem anderen Jahr seit ihrer Gründung. Auch 2025 habe sich diese Entwicklung fortgesetzt, mit einem Zuwachs von 50% in 1,5 Jahren auf aktuell rund 24.600 Mitglieder. Die mitgliederstärkste Partei im Land bleibt die CDU mit rund 53.000. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Bei der SPD ist die Zahl mit knapp 31.000 nahezu gleich geblieben, ebenso bei der Landes-FDP mit aktuell 8.800 Mitgliedern. Deutlicher Zuwachs bei der AfD, in 1,5 Jahren von 5.000 auf 8.000 Mitglieder in Baden-Württemberg, ein Plus von 60%. Auch die Linke meldet einen Mitgliederboom, aktuell rund 10.000, fast dreimal so viele wie 2024.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen eine Eifler Rennsportfirma. Sie hat ein russisches Rennsportteam unterstützt und könnte damit gegen EU-Sanktionen verstoßen haben. Erik Beres.
Bei 2 Rennen auf der arabischen Halbinsel im Januar hatte die Firma Haupt Racing technischen Support für einen Mercedes-Rennwagen geleistet. Der Mercedes gehörte dem russischen Team SMP Racing unter Führung des Oligarchen Boris Rothenberg. Er gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Putin und steht seit 3 Jahren auf der EU-Sanktionsliste. Deshalb könnte die Hilfeleistung von Haupt Racing, die in der Gemeinde Drees am Nürburgring ihren Sitz hat, illegal gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Koblenz sagte dem SWR, man habe ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Haupt Racing selbst äußerte sich nicht zu den Ermittlungen.
Der Wechsel des langjährigen Bayern-Stürmers Thomas Müller zum kanadischen Fußballclub Vancouver Whitecaps ist jetzt offiziell. Sein erstes Spiel für die Kanadier könnte schon in 1,5 Wochen sein. Aus der Sportredaktion Edgar Endres.
Vorerst geht der Vertrag für Müller bis zum Ende der Saison 2025. Allerdings beinhaltet er auch eine Option für die Spielzeit darauf. Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zu helfen, einen Titel zu gewinnen, so Müller. Nach 13 deutschen Meisterschaften, 2 Champions-League-Titeln und einem WM-Triumph 2014 wäre der Erfolg wohl eher einer der kleineren. Am kommenden Mittwoch wird Müller an der Westküste Kanadas eintreffen. Am Tag darauf soll er offiziell vorgestellt werden.
Die deutschen Volleyballerinnen sind bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr dabei. Sie haben in Wiesbaden das letzte Qualifikationsspiel gegen die Schweiz mit 3:0 gewonnen. Die EM 2026 wird in Aserbaidschan, der Türkei, Tschechien und Schweden ausgetragen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute mit ganz viel Sonnenschein bei 23 bis 30 Grad.
SWR aktuell Hintergrund.
Urlaub gilt als schönste Zeit des Jahres und wir in Deutschland haben ganz gut was davon. Im Bundesurlaubsgesetz stehen jährlich garantierte 24 Werktage. Das sind 4 Wochen, weil der Samstag als Arbeitstag gezählt wird. Aber in etlichen Branchen haben die Gewerkschaften in den Manteltarifverträgen deutlich bessere Bedingungen ausgehandelt. Viele Arbeitnehmer haben 30 Tage, gerechnet auf eine 5-Tage-Woche, macht also 6 Wochen Urlaub. In unserer Serie in dieser Woche in SWR aktuell, öfter weiter teurer, warum ist uns Deutschen der Urlaub so wichtig, habe ich mit Oliver Stettes gesprochen, Arbeitsmarktforscher am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, dem IW in Köln, und zwar über die heilige Kuh Urlaub hier bei uns in Deutschland. Herr Stettes, bei aller Diskussion darüber, dass wir mehr arbeiten müssen, fällt nie der Vorschlag, die Zahl der Urlaubstage zu verringern. Warum ist das so?
Das hat 2 Gründe. Ein Teil des Urlaubs ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Der dient dem Schutz des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, der Erholung von der Arbeit. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, der dann in Tarifverträgen oder einzelnen Arbeitsverträgen festgelegt worden ist, ist Vertragsbestandteil. Und da haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer respektive Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften mal darauf verständigt, den Verteilungsspielraum, den man zur Verfügung hatte, für mehr Urlaubstage zu nutzen.
Weniger Urlaubstage, ist das vielleicht ein so hoch emotional besetztes Thema, dass das deshalb in der Politik und auch in den Arbeitgeberverbänden niemand anrührt?
Naja, es ist nicht nur hoch emotional, sondern es ist eigentlich ein fester Vertragsbestandteil. Und wenn beispielsweise Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite zum Schluss kommen würden, man würde die Zahl der Urlaubstage, die vertraglich festgeschriebene Zahl der Urlaubstage verringern wollen, müsste man zeitgleich das Geld entsprechend anheben wollen.
Und wie ist das in der Konjunkturflaute? Ist es da sinnvoll, den Urlaub zu kürzen, die Anzahl der Urlaubstage zu verringern, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt?
Man kann über Arbeitszeitkonten denken, dass man weniger arbeitet, wenn weniger Aufträge eingehen. Dafür hätte man entsprechend Möglichkeiten, dann, wenn der Laden brummt, Arbeitsstunden auf das Konto zu buchen und entsprechend auszuweiten. Das ist die eine Möglichkeit. Viele Unternehmen haben aber auch die Flexibilisierung über erfolgs- und leistungsorientierte Vergütungselemente, die dafür Sorge tragen, dass dann, wenn die Umsätze beispielsweise geringer ausfallen, entsprechend auch gleichzeitig eine Minderung bei diesen erfolgsabhängigen Komponenten einhergeht, was zu einer Arbeitskostenreduzierung führt. Eine vertragliche Veränderung eines festen Bestandteils, sagen wir mal beim Grundentgelt oder bei dem Jahresurlaub als Beispiel, wird eigentlich nur dann relevant oder wird gegebenenfalls auch nur diskutiert, wenn ein Unternehmen wirklich in größter Not ist, weil die anderen Flexibilisierungsmöglichkeiten zunächst einmal ausreichend Spielräume eröffnen.
Die Wirtschaft verändert sich durch die Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz. Was bedeutet das langfristig für unseren Urlaub?
Ja, zunächst einmal gar nichts, ehrlicherweise gesagt, weil die technologischen Möglichkeiten können uns natürlich, wenn es uns gelingt, ihr Produktivitätspotenzial zu entfalten, können sie uns dazu bringen, dass unsere Arbeitsstunden produktiver werden. Das ist zwingend erforderlich als ein Schritt, um dem demografiebedingten Rückgang bei den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsstunden entgegenzuwirken. Und wenn es darüber hinaus Produktivitätsfortschritte gibt, die uns sogar ermöglichen, an der einen oder anderen Stelle dann entsprechend noch die Gehälter anzuheben oder wenn die Beschäftigten das möchten, unter bestimmten Voraussetzungen die Arbeitszeit zu verkürzen, dann kann auch das als Verteilungsspielraum genutzt werden. Entscheidend ist zunächst einmal, dass der Verteilungsspielraum ist und wie dieser Verteilungsspielraum am Ende des Tages ausgefüllt wird. Das obliegt dann den entsprechenden Verhandlungsparteien am Arbeitsmarkt.
Vielen Dank, Oliver Stettes, Arbeitsmarktforscher am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, dem IW in Köln. Die SWR aktuelle Serie in dieser Woche, öfter weiter teurer, warum ist uns Deutschen der Urlaub so wichtig? Und morgen früh zwischen 6 und 9, da schauen wir dann ins Ausland und zwar in die USA, wie die Amerikaner mit 2 bis 3 Wochen Urlaub im Jahr klarkommen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
6 Monate nach Beginn der Hauptverhandlung im Mordprozess wegen des tödlichen Messerangriffs auf den Mannheimer Polizisten Ruven Lauer wird die Bundesanwaltschaft heute ihren Schlussvortrag halten. Die Beweisaufnahme soll zuvor abgeschlossen werden. Der geständige 26-jährige Afghane muss sich wegen Mordes und 5-fachen versuchten Mordes verantworten. Patrick Fiegei.
Die beiden Vertreterinnen des Generalbundesanwalts haben in der öffentlichen Hauptverhandlung nur sehr wenige Fragen gestellt. In der Anklageschrift sind die entscheidenden Punkte aber deutlich genannt. Die Videoszenen des Angriffs haben im Verlauf der Hauptverhandlung deutlich unterstrichen, wie brutal der Angriff auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger und den Mannheimer Polizisten Ruvenlauer waren, der in der Folge dessen starb. Es ist davon auszugehen, dass die Bundesanwaltschaft heute all das in den Schlussvorträgen noch einmal unterstreichen wird. Der Angeklagte aber zeigte Reue und ist geständig. Interessant wird werden, ob die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und eine sogenannte Sicherungsverwahrung nach Verbüßen der Haftstrafe gefordert werden wird. Suleiman A. könnte dann nicht nach 15 Jahren einen ersten Antrag auf Bewährung stellen.
4 Monate nach dem Mord an einer 3-köpfigen Familie im rheinland-pfälzischen Weitefeld im Westerwald will die Polizei das Gelände noch einmal durchsuchen. Am Montag war eine Leiche gefunden worden. Ob es sich dabei um den mutmaßlichen Täter handelt, einen 61-jährigen Mann aus einem Nachbarort, ist unklar. Konstantin Plecking.
Die Polizei hofft dabei, dass sie auch noch Gegenstände findet, die eben zur Aufklärung beitragen könnte. Und die Polizei hofft auch, dass heute das Obduktionsergebnis kommt und damit eben auch, ob die Frage der Identität der Leiche geklärt werden kann. Dass die Leiche damals bei den umfangreichen Suchmaßnahmen überhaupt nicht gefunden worden ist, das könnte unter anderem daran liegen, dass das Gebiet hier zum Teil sumpfig ist und es deswegen gar nicht dort gesucht werden konnte. Es könnte allerdings auch sein, dass die Leiche damals noch gar nicht dort lag. Die Menschen hier in Weitefeld und in der Region hoffen auf jeden Fall, dass sie bald wissen, ob es sich bei der Leiche um den mutmaßlichen Täter von damals handelt.
Nach dem Anschlag auf eine jüdische Gedenktafel in der Baden-Badener Innenstadt am vergangenen Wochenende ist heute eine Mahnwache am Willy-Brandt-Platz geplant. Unbekannte hatten die Gedenktafel vermutlich mit einem Fahrzeug aus der Verankerung gerissen und schwer beschädigt. Patrick Neumann.
An der Mahnwache sind Vertreter der Stadt Baden-Baden ebenso beteiligt wie verschiedene Gruppen und Vereine aus der Bürgerschaft. Auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde haben ihr Kommen zu der Mahnwache zugesagt. Die Suche nach den Tätern läuft derzeit auf Hochtouren. Der Staatsschutz hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund, weil die Täter die jüdische Gedenktafel gezielt mit Hilfe von Werkzeugen zerstört hatten.
Der Kappelbergtunnel auf der B14 zwischen Fellbach und Stuttgart wird gesperrt, und zwar ab heute Abend 21 Uhr bis kommenden Montagmorgen um 5 Uhr. Der Rems-Murr-Kreis lässt dort in dieser Zeit wichtige Technik erneuern, und das gehe eben nur, wenn der Tunnel voll gesperrt sei, hieß es zur Begründung. Es ist nach wie vor Urlaubszeit in der Bundespolitik. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der macht gerade Ferien. Das heißt aber nicht, dass der Platz leer wäre. Es gibt eine Urlaubsvertretung und die hat sich Eva Ellermann angeschaut.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Haben Sie was gespürt in den letzten Tagen? Deutschland hat eine Bundespräsidentin. Wir werden gerade weiblich repräsentiert, zumindest auf Zeit. Frank-Walter Steinmeier genießt den Sommer und Schloss Bellevue hat so lange eine Vertretung. Erst war es Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger aus dem Saarland. Ab heute ist es Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern als Vize-Bundesratspräsidentin. Nein, das ist keine Ämterhäufung, sondern sie übernimmt die Befugnisse, so heißt es offiziell. Da geht's mehr um Unterschriften als darum, mal Prinzessin im Schloss Bellevue spielen zu können. Dafür sind Rehlinger und Schwesig auch viel zu sozialdemokratisch. Aber die beiden SPD-Frauen können zumindest mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt, Staatsoberhäuptin zu sein. Oder wie wäre da die weibliche Form? Könnte man schon mal drüber nachdenken, denn manchmal wird aus einer Urlaubsvertretung ja auch ein fester Vertrag. In 1,5 Jahren wird der Job im Schloss Bellevue jedenfalls neu besetzt.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.